Was ist denn eigentlich so ein Staatstrojaner? Wie funktioniert das überhaupt? Oder was ist so die Idee von einem Staatstrojaner?
Ich hole mal ein bisschen aus. Und zwar hatten wir Anfang des Jahrhunderts, das hört sich gut an, die Situation, dass die Verschlüsselung von Kommunikation immer besser wurde und daraufhin dann die Sicherheitsbehörden beschlossen, wir müssen irgendeine Möglichkeit uns schaffen, diese Verschlüsselung einzubrechen. Wir müssen auf die Computer, auf die Endgeräte der Leute rauf, um dort Daten abzusaugen. Und dann gab es ein Verfahren vom Bundesverfassungsgericht und die endete dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Jahr 2008, in dem Urteil zum Grundrecht auf Sicherheit und Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das habe ich jetzt nicht ganz richtig zitiert. Egal. Und da wurde dann sinngemäß gesagt, dass ich auf einen Computer, sage ich mal ganz platt, rauf darf und mich da auf dem Computer umgucken darf, nur unter ganz hohen Auflagen. Da muss dann eine konkrete, unmittelbare Gefahr für Leib und Leben und Bestehen der Bundesrepublik bestehen. Also es war auf jeden Fall, dass man einen sehr konkreten Anlass haben musste und nicht einfach auf Verdacht den Computer von Leuten einbrechen und sich dort umgucken darf. Dann haben die Sicherheitsbehörden gesagt, okay, ist ja alles ganz nett, aber damit spart er uns jetzt komplett aus der Kommunikation aus. Wir müssen zumindest wieder irgend sowas können wie eine Telefonüberwachung. Irgendwas in der Richtung. Und daraufhin wird dann gesagt, gut, wir lassen so etwas wie die sogenannte Quellen-TKÜ zu. Quellentelekommunikationsüberwachung. Was ist das? Naja, ich habe ja schon gesagt, wir können inzwischen Kommunikation so gut verschlüsseln, dass sich mit herkömmlichen Mitteln diese Verschlüsselung nicht brechen lässt. Die Chance, die man jetzt also als Ermittlungsbehörde hat, ist, Kommunikation abzufangen zu einem Zeitpunkt, wo sie entweder noch nicht verschlüsselt wurde oder bereits wieder entschlüsselt ist. Also breche ich auf die Endgeräte ein und greife dort meinetwegen das Mikrofon ab, ich schalte die Kamera an, ich versuche Bildschirmfotos anzufertigen, ich versuche Tastaturanschläge mitzuschneiden. Mit anderen Worten, ich versuche eine laufende Kommunikation mitzuschneiden. Das ist im Rahmen, ich meine, das ist Paragraph 100 DGB möglich, im Prinzip zu der gleichen Kondition, zu der ich früher so eine klassische Telefonüberwachung durchgeführt habe. So, und da beginnt jetzt die Sache interessant zu werden. Ich klemme mich ja jetzt nicht mehr wie in den 80er Jahren mit einer Krokodilklemme auf dem Draht drauf, sondern ich breche in Computer ein, in Endgeräte, in Smartphones, in Laptops, was auch immer, und versuche dort mich dann in einem ziemlich tiefen Zweig des Betriebssystems einzunisten und mitzuhören. Und da beginnt die Sache dann eben interessant zu werden, weil ich erstens dazu in den Computer einbrechen muss, das heißt, ich muss eine Sicherheitslücke ausnutzen und ich wanze mich dann ziemlich tief in das System rein und schneide das Kommunikation mit. Und da beginnt die Sache dann schon problematisch zu werden, denn technisch gesehen ist ein Staatstrojaner, der mir die Festplatte durchsucht, kaum zu unterscheiden von einem Staatstrojaner, der sich nur, sag ich jetzt mal, auf das Mitschneiden von Kommunikation spezialisiert hat. Warum? Weil der Staatstrojaner oder weil so ein Programm sich auch Aktualisierungen nachladen muss, um sich zum Beispiel gegen Virenscanner zu wehren, um sich gegen Betriebssystems-Updates zu wehren, die ihn möglicherweise deaktivieren könnten. Und was diese Updates dann machen, das weiß dann sowieso kein Mensch mehr. Das heißt also, ich habe mir so einen Staatstrojaner eingefangen, der vielleicht nur die Kommunikation mitschneidet, aber der könnte durch das nächste Update sich in einen Staatstrojaner verwandeln, der so ein bisschen mehr sich auf der Festplatte umguckt. Und dazu kommt die Argumentation von Sicherheitsbehörden, naja, wir haben jetzt meinetwegen am 1. Juli eine Quellen-TKÜ beantragt beim Gericht. Das hat allerdings eine Weile gedauert, bis sie durchkam. Wir hatten die Genehmigung vorliegen, erst, sagen wir, am 10. Juli. Aber eigentlich brauchen wir ja schon die Kommunikation ab dem 1. Juli. Und dann gab es eine Idee, die ist zum Glück nicht durchgekommen, dass die Behörden gesagt haben, ja, dann lass uns doch den Rechner durchsuchen nach Spuren von Kommunikation, in diesem Beispiel ab dem 1. Juli. Das heißt also, die hätten dann de facto eine Online-Durchsuchung durchgeführt und hätten dann allerdings gesagt, ja, wir gucken aber auch nur nach Kommunikationsdaten, wir gucken nicht nach Bildern und Textdateien. Da beginnt dann also dieser Begriff des Kommunikationsmitschneidens immer mehr aufgeweicht zu werden. Das ist dann auch das Gefährliche dabei. Also mit anderen Worten, wir haben uns mit dem Online-Trojaner eine Spionagesoftware eingetreten, deren Einsatz, wie ich finde, sehr schwammig geregelt ist. Die Befugnisse, wann er eingesetzt wird, werden immer mehr aufgeweicht. Und dazu kommt, wir tun jetzt ja die ganze Zeit so, als müsste so eine Sicherheitsbehörde einfach nur so ihre, weiß ich, bundesweit 100, vielleicht 1000 Verdächtigen angreifen und das sei dann auch alles ganz in Ordnung. Das Problem ist, irgendwie müssen die ja auf die Rechner raufkommen. Und das heißt wiederum, hatte ich ja schon gesagt, ich muss eine Sicherheitslücke ausnutzen. Wo kommen diese Sicherheitslücken her? Naja, die muss ich entweder selbst rausfinden als Sicherheitsbehörde. Dazu haben allerdings die wenigsten Behörden die entsprechenden Leute und Kenntnisse. Was machen die also? Die gehen auf den Schwarzmarkt und kaufen sich dort Sicherheitslücken ein. Und in dem Moment machen die etwas, was dann ihrem Namen, wie ich finde, zuwiderläuft, weil eine Sicherheitsbehörde ja eigentlich für die Erhöhung von Sicherheit sorgen müsste. Tatsächlich gehen die ran, kaufen sich auf dem Schwarzmarkt eine Sicherheitslücke ein, bezahlen viel Geld dafür und halten diese Sicherheitslücke dann geheim. Warum? Naja, damit sie eben dauerhaft eine Hintertür oder möglichst lang eine Hintertür auf den Systemen haben. Und das wiederum heißt, dass eine Sicherheitslücke künstlich offen gehalten wird. Damit werden die Leute oder die Rechner, auf denen diese Sicherheitslücke auftritt, künstlich unsicher gehalten. Und das betrifft ja nicht nur, ich sag mal, 1000 verdächtige Personen auf dem Bundesgebiet, sondern so eine Sicherheitslücke, üblicherweise in Windows, ist ja weltweit da. Das heißt also, um einige Verdächtige in Deutschland abhören zu können, halten wir weltweit auf Milliarden Rechnern eine Sicherheitslücke offen. Und das halte ich schon mal für eine hochgefährliche Sache. Und das ist uns auch nicht das erste Mal auf die Füße gefallen. Zum Beispiel ist im Jahr 2017 im Rahmen des World-7-Angriffs ein Werkzeugkasten der CIA bekannt geworden, mit dem die sich auf Mobilgeräten oder auf Computern im Allgemeinen einklinken können. Und dieser World-7-Werkzeugkasten wurde genutzt im Rahmen des WannaCry-Angriffs und des Petya-Angriffs. Das waren beides Ransomware-Angriffe, die auch in Deutschland große Teile von Infrastrukturen lahmgelegt haben. Unter anderem ist da das Anzeigesystem der Deutschen Bahn lahmgelegt worden. Einige Krankenhäuser hatten ein Problem, einige Stadthäuser hatten ein Problem. Und die Sicherheitslücken, die im Rahmen dieser beiden Ransomware-Angriffe ausgenutzt worden waren, waren genau Sicherheitslücken, die von der CIA geheim gehalten wurden, um auf Rechner einbrechen zu können. Und das ist in meinen Augen eine der weiteren Schwierigkeiten. Der Glaube, dass sich diese geheim gehaltenen Sicherheitslücken auf ewig geheim halten lassen und dann nur von den Guten ausgenutzt werden, halte ich für eine Illusion, sondern diese Sicherheitslücken werden früher oder später bekannt und können dann eben auch von bösen Leuten ausgenutzt werden.
Also Sicherheitsbehörden schaffen hier eigentlich Unsicherheit. Jetzt habt ihr als Chaos Computer Club ja einen offenen Brief verfasst, wo ihr die jüngste Gesetzesveränderung kritisiert, denn laut dieser Gesetzesänderung sollen jetzt auch die 16 Ämter des Verfassungsschutzes der Bundesländer diesen Staatstrojaner einsetzen dürfen. Was kritisiert ihr da genau?
Wir kritisieren einmal, dass der Einsatz des Staatstrojaners immer weiter aufgeweicht wird. Also wir haben seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2008 immer wieder erlebt, dass dann die Kriterien dann immer weicher aufgefasst wurden. Das heißt also, wir kritisieren, dass der Staatstrojaner zu immer, verzeihen wir den Ausdruck, nichtigeren Anlässen rausgekramt wird und dann irgendwann zu so einem Standardwerkzeug der Ermittlungsarbeit wird. Und das sollte er meiner Meinung nach nicht werden. Was wir auch kritisieren, ist, dass die Telekommunikationsanbieter, also sprich die Internetprovider, jetzt mitgehalten sind, den Ermittlungsbehörden bei dem Umleiten von Datenverkehr zum Beispiel behilflich zu sein. Mit anderen Worten, ein Angriff könnte ja darin bestehen, dass ich meinem Ziel kaputte Windows-Updates unterschummle. Mit anderen Worten, mein Windows sucht wie üblich nach Updates, aber es bekommt diese Updates in diesem Fall nicht vom Windows Update Server, also vom Microsoft Update Server, sondern bekommt dieses Update eben mit einer kleinen Hintertür versehen vom Landesverfassungsschutzamt ausgeliefert. Dazu muss ich natürlich den Zugriff auf den Microsoft Update Server umleiten auf den einer Sicherheitsbehörde. Und bei dieser Umleitung brauche ich optimalerweise die Mithilfe der Telekommunikationsanbieter, meinetwegen von T-Online und wie sie alle heißen mögen. So, und da sehen wir das Problem darin, dass die Telekommunikationsanbieter eigentlich genau die sein sollten, denen wir vertrauen. Das sind Infrastrukturanbieter, das sind die Leute, den, egal was ansonsten im Netz passiert, wir wenigstens vertrauen müssen, weil der Moment, in dem wir der Infrastruktur nicht mehr vertrauen können, wir im Prinzip überhaupt keinem Datenverkehr im Netz mehr trauen können. Und genau das Vertrauen in diese letzte Vertrauensinstanz, den Infrastrukturanbietern, wird durch das neue Gesetz der Boden entzogen.
Über dieses Vertrauen, da würde ich gleich auch nochmal gerne drauf zu sprechen kommen, aber nochmal eine Frage vorweg. Wenn ich das richtig verstanden habe, ermöglicht ja jetzt dieses neue Gesetz den Verfassungsschutzämtern den präventiven Einsatz von Staatstrojanern. Das heißt, sie brauchen eigentlich dafür dann keinen konkreten Vorwurf mehr, sondern es reicht eigentlich diese ominöse Risikoabschätzung des jeweiligen Verfassungsschutzes. Wenn ich jetzt an meinen Computer denke, dann hätte ich jetzt erstmal gedacht, das ist ähnlich wie meine eigene Wohnung, wo ja eine Polizeibehörde oder eben vielleicht eigentlich theoretisch einen Durchsuchungsbeschluss bräuchte, der richterlich bestätigt ist, um dort eindringen zu können. Wie verhält sich das denn jetzt mit meiner Privatsphäre an meinem Computer oder in meinem Handy?
Soweit ich weiß, brauche ich immer noch einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Das Problem ist leider, dass diese Durchsuchungsbeschlüsse, sagen wir mal, relativ leichtfertig ausgestellt werden. Das muss man sich so vorstellen, da sitzt so eine Richterin, die hat irgendwann jetzt mal Dienstschluss und da kommen kurz vor Dienstschluss noch so 20 Zentimeter Papierstapel rein. Unterschreib mal schnell. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Durchsuchungsbeschluss oder so ein Antrag auf eine Durchsuchung sorgfältig durchgearbeitet wird, ist gering, weil so eine Richterin extrem überlastet ist. Die hat ja nicht nur diese Anträge vorliegen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Durchsuchungsbeschluss unterschrieben wird, obwohl der eigentlich nicht nötig wäre, diese Gefahr ist relativ groß. Warum? Weil so eine Richterin natürlich auch zum gewissen Maß den Ermittlungsbehörden, mit denen sie arbeitet, vertrauen muss. Und deswegen unterschreibt die eben auch in dem Vertrauen, dass sie schon keinen allzu großen Unfug bauen, auch mal Durchsuchungsbeschlüsse, ohne die wirklich im Detail durchgelesen zu haben. Das führt allerdings dann eben dazu, dass nach meiner Einschätzung zu viele solcher Durchsuchungsbeschlüsse ausgestellt werden und damit dann natürlich auch die Möglichkeit, dass im Rahmen einer Vorfelduntersuchung mal ein Rechner geöffnet wird, relativ hoch wird.
Du hast vorhin Vertrauen angesprochen, hast gesagt, wenn wir gar nicht mehr den Providern vertrauen können, also der digitalen Infrastruktur, wem können wir dann überhaupt noch im Internet vertrauen, wenn wir uns da bewegen? Was heißt denn das jetzt für die UserInnen, für die BenutzerInnen? Wie rätst du, soll man jetzt damit umgehen, mit dem persönlichen Umgang mit dem Internet?
Also es gibt natürlich so ein paar Sicherheitsmaßnahmen, die wir durchführen können, wobei ich auch sagen muss, diese Sicherheitsmaßnahmen oder diese Abwehrmaßnahmen haben alle so ihre Grenzen. Also was zum Beispiel viele Leute gerne machen, ist ein VPN benutzen. Das Problem bei einem VPN, also bei der Möglichkeit, dass ich von meinem Rechner aus eine verschlüsselte Verbindung durch eine vertrauensunwürdige Infrastruktur herstelle, bis hin zu einem Knotenpunkt, dem ich dann wieder vertrauen kann. Diese Idee ist ganz gut, aber das bedeutet wiederum, dass ich diesem VPN-Anbieter vertrauen muss. Weiß man halt nicht so richtig, ob ich das kann. Ne? Dazu kommt, dass wenn die Infrastrukturanbieter auch da mitspielen, auch da einige Möglichkeiten bestehen, dass ich eine VPN-Verbindung aufgebaut bekomme, der ich vielleicht doch nicht vertrauen kann, dann muss ich dann schon ein bisschen genauer hingucken und auf die Warnung meines Betriebssystems achten, wenn dann das System sagt, pass auf, du kriegst hier gerade ein gefälschtes Zertifikat vorgelegt. Da muss ich halt aufpassen. Aber generell halte ich es für eine gute Idee, Kommunikation zu verschlüsseln. Das hieße zum Beispiel, dass ich, wenn ich einen Messenger habe, dass ich einen ordentlichen Krypto-Messenger nehme. Interessanterweise ist selbst WhatsApp ein Messenger mit einer ordentlichen Verschlüsselung. Allem anderen bei WhatsApp würde ich jetzt nicht vertrauen, weil ich da ja zum Beispiel Metadaten an Facebook liefere, weil ich da mein Adressbuch an Facebook liefere. Das wäre also nicht unbedingt der Anbieter, den ich vertrauen würde, aber es gibt zum Beispiel andere Messenger, wie meinetwegen Signal, wie meinetwegen Threema, wie für Gasparin Briar, die schon ein hohes Maß an kryptografischer Sicherheit bieten und bei Briar sogar noch ein gewisses Maß an Anonymität. Da kann ich dann schon für eine etwas sichere Kommunikation sorgen. Problem dabei ist allerdings, dass natürlich die Nutzerinnenbasis von diesen Alternativ-Messengern eine deutlich kleinere ist als bei WhatsApp. Also bei WhatsApp habe ich weltweit 1,4 Milliarden Menschen, bei Signal einige Millionen. Das ist einfach schon mal ein paar Zehnerpotenzen drunter. Was ich generell auch für eine sinnvolle Idee halte, ist, die Inhalte meiner Festplatte zu verschlüsseln, mein Smartphone zu verschlüsseln. Die meisten Smartphone-Betriebssysteme bieten Verschlüsselung von Haus aus. Da muss ich mir keine Gedanken drum herum machen. Aber wenn ich so einen normalen Windows- oder Linux-Rechner habe, meinetwegen auch macOS, dann muss ich das möglicherweise von Hand einstellen. macOS bietet meines Wissens eine Festplattenverschlüsselung von Haus aus. Viele Linux-Systeme bieten das auch an. Bei Windows habe ich entweder Glück und ich kann dort den BitLocker benutzen oder ich muss eine Plattenverschlüsselung von Hand anstoßen. Da gibt es ein Programm namens VeraCrypt, das das tut. Das ist auch ganz gut. Wogegen hilft mir Festplattenverschlüsselung beziehungsweise auch Verschlüsselung von Datenträgern, von USB-Sticks? Das hilft mir in dem Moment, wo mein Rechner unfreiwillig abhanden kommt, in fremde Hände gerät und diese fremden Hände gucken wollen, was auf meiner Festplatte los ist. Solange sie dafür den Rechner nicht im eingeschalteten Zustand bekommen, dann habe ich eh verloren, sondern den dann einschalten müssen, haben sie eine verschlüsselte Platte vor sich und können die erstmal so ohne weiteres nicht entschlüsseln, können also nicht raufgucken. Das wäre schon mal so eine Sache, die ich ganz praktisch fände für den Fall, dass mein Rechner, dass mein Smartphone in fremde Hände gerät. Wir haben früher auch gerne dazu geraten, dass die Leute ihre E-Mails verschlüsseln sollen. Das hat sich leider in den letzten Jahren als nicht besonders praktikabel herausgestellt. Da bin ich eher dafür, einen ordentlichen, sicheren Messenger zu benutzen. Die Dinger können vernünftige Verschlüsselung. Was natürlich auch sinnvoll ist, das ist, dass ich mir ordentliche Passworte aussuche, dass ich für jeden Dienst, für jeden Anlass, den ich habe, ein eigenes Passwort mir aussuche, dass ich ein schwer erratbares Passwort mir aussuche, dass ich mich natürlich auf dem aktuellen Stand halte, ob irgendwo Sicherheitslücken aufgetreten sind, ob meine Mailadressen zum Beispiel auf irgendwelche Einbruchslisten gekommen sind. Da gibt es zum Beispiel die Seite Have I Been Pwned und die Seite Identity Leak Checker vom Hasso-Plattner-Institut. Da kann ich zum Beispiel nachgucken, ob meine Mailadressen in irgendwelche Datendiebstähle verwickelt wurden und auf die Tour auch eine Idee bekommen, ob ich möglicherweise mal wieder ein bisschen Zeit investieren und meine Passworte ändern sollte. Das wären so die Sachen, die mir auf Anhieb einfallen. Das Problem an der ganzen Sache ist, die ganzen technischen Möglichkeiten, die ich gerade vorstelle, sind ganz gut, aber es sind halt auch nur technische Möglichkeiten. Und wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt mit Tor anonym im Netz surfen, dass uns das bis in alle Ewigkeit vor irgendwelchen Angriffen schützen wird, sondern das Problem ist, wir müssen uns früher oder später auch politisch betätigen. Es gibt immer wieder zum Beispiel die Versuche, oder jetzt auch den erfolgreichen Versuch, den Einsatz des Staatstrojaners weiter auszuweiten, es gibt immer wieder Versuche der Politik, Verschlüsselung, wenn nicht zu verbieten, dann doch einzuschränken oder dafür zu sorgen oder die Idee zu haben, dass wir, wenn wir irgendwo Daten verschlüsseln, dass wir dann einen Zweitschlüssel irgendwo hinterlegen müssen. Das konnten wir immer wieder bisher abwehren, aber ich fürchte, wir kommen früher oder später in eine Situation rein, in der dann der politische Druck immer größer wird und dann auch die öffentliche Meinung dazu umschwenkt, dass dann man sagt, ja guck mal, hier so verschlüsselte Nachrichten sind ja was ganz Schlimmes, da müssen wir doch endlich was gegen tun. Und da reicht es eben nicht, sich darauf zu verlassen, dass die eigene Kryptosoftware einem schon retten wird, sondern ich fürchte, da werden wir auf die Straße gehen und das Maul aufreißen müssen. Entschuldige meine derbe Ausdrucksweise.
Also das ist ein politisches Thema. Hier am Samstag in Halle findet zum Beispiel auch eine Demonstration statt, die genau dieses Thema zum Inhalt hat, Save Our Communication. Genau darum geht es, Datensparsamkeit gegenüber den Sicherheitsbehörden sozusagen auch weiterhin zu gewährleisten. Ich würde gerne nochmal ein Stück zurück, und zwar hast du ja diese ganzen Messenger wie Signal oder so angesprochen, wo ich den, also wenn ich das richtig verstanden habe, wurde ja unter anderem diese ganze Quellen-TKÜ und so auch damit begründet, dass man irgendwie einen Modus bräuchte, um in diese Messenger reinzukommen. Das heißt, man muss irgendwie vorher aufs Handy, bevor die Nachricht verschickt wird, weil man sie sonst gar nicht mehr entschlüsseln könnte. Und da wäre jetzt eine Frage, die ich noch hätte, angenommen, man ist politisch aktiv oder einfach sonst interessiert, dass die eigenen Daten bei sich selbst bleiben. Wie aufwendig ist es denn für so eine Polizei oder einen Verfassungsschutz, so einen Trojaner auf das eigene Handy zu bespielen? Also ist das so aufwendig, dass das wirklich nur 1000 Menschen vielleicht betrifft, weil das irgendwie ganz viel Zeit oder Geld kostet? Oder ist es in irgendeiner Form auch so ein massenkompatibles Überwachungstool?
Also es ist jetzt eine Einschätzung und auf die Gefahren, dass ich da vollkommen falsch liege. Noch scheint es mir so zu sein, dass der Staatstrojaner nicht flächendeckend eingesetzt wird, sondern dass das, also im Rahmen dessen, was ich vorhin so an Einschränkungen genannt habe, relativ gezielt eingesetzt wird. Also wir müssen meiner Einschätzung nicht damit rechnen, dass jetzt, weiß ich, alle Mitglieder der Grünen plus CCC auf einmal flächendeckend den Staatstrojaner ausgerollt bekommen, sondern der wird gegen Einzelpersonen eingesetzt. Die Frage ist natürlich, wie findet so eine Infektion statt? Und da gibt es zwei Infektionswege. Es gibt natürlich mehrere Infektionswege, aber es gibt einmal den klassischen Infektionsweg. bei dem ich das Gefühl habe, dass man sich gegen den auch noch ganz gut wehren kann. Das ist diese Idee, ich versuche den Leuten eine verseuchte E-Mails zu schicken und versuche die dann auf eine Webseite raufzulocken, die entweder gleich schon Schadcode ausliefert oder die ich dann ein Programm runterladen und installieren muss, das dann mein System infiziert. Oder ich muss einen verseuchten Dateianhang einer Mail öffnen, der dann mein System infiziert. Das ist so dieser Klassiker. Das Problem ist, inzwischen ist dermaßen bekannt, dass auf diese Weise Schadsoftware ausgerollt wird, dass die meisten Leute recht gut aufpassen und auf solche Mails nicht mehr reinfallen. Das heißt, ich muss einen anderen Weg finden, auf die Rechner raufzukommen. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, die auch ab und zu mal durchgeführt wird, die natürlich auch nur sehr gezielt durchgeführt werden kann, zum Beispiel bei einer Flughafenkontrolle, dass dann mein Laptop mal für ein paar Minuten hinter so einer Pappwand verschwindet und dann die Leute wiederkommen und sagen, ja, ihr Rechner ist offenbar in Ordnung. Und da habe ich mir auf die Tour was eingefangen. Das ist war zum Beispiel der Fall, als der Staatstrojaner, ich meine im Jahr 2008 vom CCC analysiert worden ist. Da ist genau auf diese Weise ein Rechner infiziert worden. Aber auch das ist natürlich eine relativ aufwendige Methode, eine Maschine zu infizieren. Interessanter wird es, wenn ich versuche, über sogenannte Zero-Day-Exploits auf einen Rechner raufzukommen, mit anderen Worten zu versuchen, einen Rechner zu infizieren, ohne dass mein Ziel dafür großartig was tun muss. Das war zum Beispiel bei einem größeren Rollout von Pegasus der Fall. Da wurden einige tausend Geräte infiziert über eine Sicherheitslücke in WhatsApp. Und da konnten die Leute gar nichts tun. Die bekamen einen WhatsApp-Anruf und mussten, glaube ich, nicht mal rangehen. Durch diesen Anruf wurde dann eine Sicherheitslücke in WhatsApp ausgehebelt und das Gerät infiziert. Die Hoffnung, die ich im Moment habe, dass solche Angriffe nicht flächendeckend passieren, ist natürlich in dem Moment, wo ich sowas im großen Stil durchführe, fällt es irgendwann auf. Und dann ist irgendwann auch meine schöne Sicherheitslücke verbrannt. Und eine Sicherheitslücke, gerade so ein Zero-Day-Exploit, kostet sehr schnell im 6- bis 7-stelligen Bereich, je nach Güte dieses Zero-Day-Exploits. Also ein Zero-Day-Exploit ist eine Sicherheitslücke, gegen die es noch keine Gegenmaßnahme gibt und die es noch im Zweifelsfall auch noch nicht veröffentlicht wurde. So ein Ding benutze ich eigentlich dann, wenn mir das Ziel das wert ist. Ich versuche damit keine flächendeckende Infektion durchzuführen, ist zumindest meine Einschätzung. Das heißt also, so als, ich sag mal, normal staatskritischer Mensch musst du vielleicht nicht befürchten, direkt angegriffen zu werden. In dem Moment, wo du dann schon stärker an die Öffentlichkeit trittst und vielleicht auch eine gewisse Vehemenz in deiner Argumentation entwickelst, kann es natürlich sein. Aber ich sehe jetzt den flächendeckendes Ausgerolltwerden des Staatstrojaners nicht als eine bundesweite Gefahr aus. Als Individuum, als sehr engagiertes Individuum, muss man vorsichtig auszudrücken, hast du vielleicht eine Gefahr, aber es ist jetzt nicht so, dass die auf einmal anfangen würden, ich drücke es mal überspitzt, dass alle Linken in der Bundesrepublik mit dem Staatstrojaner zu versehen.